Man hat ihm die Lunge rausgenommen, weil man sich zu Folgendem entschieden hat. Wir nehmen ihm die Lunge raus und baden die Lunge in flüssigem Antibiotikum.
Wir sind rückstandslos. Wir belasten auch den Patienten auch nicht systemisch.
Wir hinterlassen nichts. Wie Chemie, was dann durch die Leber läuft.
Ist das vielleicht auch für gewisse Hauterkrankungen interessant?
Unbedingt.
Wie viel Prozent der Viren, Bakterien und Pilze tötet denn Kaltplasma?
Alle.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt, weil Sie eine Infektionserkrankung haben. Und der Fall ist eigentlich im Normalfall sehr, sehr einfach. Antibiotika und in Nukomma nichts sind Sie wieder gesund. Doch diesmal ist alles anders. Ihr Arzt muss Ihnen leider mitteilen, Antibiotika wirken nicht mehr. Willkommen in der ersten Podcast-Folge von Viromed. Unser heutiges Thema ist die stille Pandemie, wenn Antibiotika versagen. Dazu haben wir heute Alexander Beck. Und wir haben heute auch Uwe Perpand, den Vorstandsvorsitzenden der Viromed Medical AG. Herr Perpand ist ein Innovationsführer, Technologieführer. Ich bin ganz, ganz sicher, dass viele von uns ein Produkt einsetzen, das Herr Perpand entwickelt hat und es noch nicht einmal wissen. Ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Wir sind heute in Hamburg. Wir sind aus Düsseldorf hierhin angereist. Und selbst in Düsseldorf haben multiresistente Keime ein Thema, nämlich die Angst vor Uwe Perpand. Herr Perpand, direkt meine erste Frage heute an Sie. Wie ernst ist die Lage wirklich? Übertreiben wir oder stehen wir tatsächlich am Beginn einer postantibiotischen Ära? Sprich, ist es vielleicht möglich, dass Antibiotika bald oder demnächst wirklich nicht mehr wirken?
Frage ist irgendwo richtig, aber irgendwo falsch. Ich habe einen sehr guten Bekannten, ist der Papst für Bakterien, Professor Ericht vom Institut in Jena, und der sich von morgens bis abends also nur mit Bakterien beschäftigt. Ich habe neulich zu ihm gesagt, haben wir den Kampf verloren? Er sagte, du siehst das ganz falsch. Es gibt keinen Kampf in dem Sinne. Wir haben die Evolution. 1912, glaube ich, oder 28, hat Fleming ja praktisch das Antibiotika durch einen Zufall entdeckt, weil er ein paar Pilze laufen lassen hat und entdeckt hat. Und Herr Erich, Professor Erich sagt immer, Uwe, die Natur kämpft immer gegen uns. Mhm. So, jetzt haben wir 120 Jahre das Penicillin weiterentwickelt, Antibiotikum nennen wir es heute. Und wir meinen, wir sind die Krönung. Die Evolution ist Milliarden von Jahren alt, sagt er. Und diese 120 Jahre sind nicht mal ein Wimpernschlag. Zurzeit liegen wir hinten. Wir liegen einfach hinten. Wir haben Corona gehabt, es wird nicht mehr so gern kommuniziert. Dann heißt es plakativ. Nein, also es ist tatsächlich heute so, durch viele Bereiche, wir haben zu viel Antibiotika rausgegeben, es sind Resistenzen entstanden, die sich nun weiterentwickeln. Es ist eigentlich so, du hast einen Stamm von Bakterien, da hast du ein Antibiotikum, was wirkt, und das halten wir auf einem Level, sagt er immer. Dann haben wir aber ganz viele Bakterien schon, die sind resistent, AMD. Und die sind dann morgen 4, aus den 4 werden 8, und die anderen bleiben bei 0, dann werden es 16, 32, 64. In 2-3 Jahren, sagt er, Uwe, ist es einfach so, da kannst du dann mit einer Mittelohrentzündung hast du Probleme. Wir werden in 2-3 Jahren in einem Bereich liegen, wo unterschiedliche Ausnahmen, mindestens 70% aller Keime werden dann tatsächlich resistent sein. 80%. Und wir werden wieder Probleme bekommen, selbst wenn sie dir einen Zahn ziehen. Früher hast du ein Antibiotikum gekriegt, selbst wenn du heute ein Implantat kriegst, dann kriegst du ein Antibiotikum, was übrigens nicht nötig ist. Wir werden Probleme kriegen, ja. Die WHO sagt es ja ganz vorsichtig, wir leben doch wieder in einer stillen Pandemie. Ja, in 2-3 Jahren wird sich das richtig bemerkbar machen.
Ja, also ich halte es auch tatsächlich, das ist ein strukturelles Problem. Wir haben ja im Bereich der Antibiotika-Entwicklung haben wir in den Jahren von 1940 bis 1960 haben wir 20 verschiedene Antibiotika-Klassen entwickelt. In den Jahren danach nur noch weitere 5. Und man muss sich anschauen, wie ein antibiotikaresistenter Keim definiert wird. Ne? Ein antibiotikaresistenter Keim ist nach WHO, wenn er gegen 3 antibiotikaresistent ist. Antibiotika wirken ja letztendlich immer auf Stoffwechselebene. Das heißt, das Antibiotikum verhindert beispielsweise das Wachstum oder das richtige Wachstum eines Bakteriums, zum Beispiel im Bereich der Zellwände. Das heißt, da kann sich die Zellwand nicht richtig bilden. Das heißt, das sind alles Angriffspunkte, die durch Antibiotika möglich sind. Und dadurch, dass wir natürlich, genau wie Herr Perbert schon sagte, wir haben in der Evolutionsgeschichte einfach immer einen gewissen Selektionsdruck. Im Bereich unserer westlichen Welt haben wir leider Gottes, wie er auch schon richtig sagte, eine viel zu häufige Antibiotikagabe. In Deutschland ist das glücklicherweise ein Stück weit rückläufig. In Osteuropa nicht ganz. Da gibt es tatsächlich Patienten, die lassen sich Antibiotika verschreiben, nehmen die und lassen den Rest zu Hause und nehmen es dann bei der nächsten Erkrankung wieder oder besorgen sich Antibiotika tatsächlich auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, da hat man gar keine Möglichkeit, die Patienten zu selektieren, die ein Antibiotikum bekommen. Dann haben wir noch das Thema der Massentierhaltung. Das heißt, da wird auch entsprechend Antibiotikum gegeben. Ja. In Europa zum Glück nicht mehr, aber Antibiotikum wurde auch als Wachstumsbeschleuniger verwendet. Also um da ein kleines Beispiel zu nehmen, ein Hähnchen wächst, wenn ich es mit Antibiotika zufüttere, 10% schneller und wird auch 10% dicker. Ja, also das ist in Deutschland oder Europa kein Problem mehr, aber weltweit wird das schon noch gemacht. Das heißt, da habe ich auf der Lebensmittelproduktionsebene habe ich einen Selektionsdruck, weil wir reden immer über Bakterienpopulationen. Ja. Die Bakterienpopulation, wenn ich sie in Ruhe lasse, dann habe ich keinen Selektionsdruck. Wenn ich aber Selektionsdruck draufgebe, also zum Beispiel durch ein Antibiotikum, dann sind nur die Bakterien überlebensfähig, die eine natürliche Resistenz haben. Interessanterweise ist es auch so, dass Bakterien sich auch übrigens nicht nur in ihrer eigenen Klasse, sondern auch über Bakterienstamm übergreifend Selektionsgene über horizontalen Gentransfer übertragen. Das heißt, da laufen dann so kleine Plasmid-DNA-Partikel. Das heißt,
damit das auch jeder unserer Zuhörer versteht.
Das wollte ich gerade sagen.
Was bedeutet das? Weil ich zum Beispiel müsste das ein bisschen einfacher jetzt haben.
Ja, also grundsätzlich kann man sich ein Antibiotikum als Selektionsdruck vorstellen. Das heißt, ich drücke von oben auf eine Population und sorge dafür, dass sich nur die Fittesten vermehren, die genau diese Resistenzgene auch natürlich entstanden tragen. Wenn ich das jetzt an ganz, ganz vielen Stellen mache, in der Lebensmittelproduktion, im Krankenhaus, ne, da wo letztendlich die ganzen nosokomialen Infektionen herkommen, also die krankenhausbedingten Infektionen, dort habe ich natürlich einen extrem hohen Selektionsdruck. Da gibt es extrem viele Desinfektionsmittel, da sind sehr, sehr viele Kranke, da werden sehr, sehr viele Antibiotika gegeben. Da habe ich natürlich den idealen Breeding Ground für Resistenzen. Und da passieren letztendlich auch die großen Fälle.
Jetzt habe ich im Vorfeld recherchiert und mit dabei auch herausgefunden, dass 1 Million Menschen jedes Jahr an multiresistenten Keimen, an Antibiotikaresistenzen leider Gottes versterben.
Es werden mehr sein.
Ja, es werden also sogar mehr und die Zahl soll sich in den nächsten Jahren sogar verdoppeln.
Das ist korrekt.
Und jetzt ist meine Frage, warum redet niemand darüber? Ich habe in meiner Recherche halt nicht so viele kritische Stimmen gehört. Warum wird nicht darüber gesprochen? Sind wir als System dabei zu versagen? Sind wir eher reaktiv, zu reaktiv als präventiv?
Definitiv. Ich denke, warum nicht so viel darüber gesprochen wird, ist, weil es ein schleichender Prozess ist. Das heißt, es ist ein allmählicher Prozess, der nicht zum Beispiel so massiert auftritt wie eine Pandemie, wie zum Beispiel Corona-Pandemie, wo die gesamte Welt drüber spricht. Das ist ein schleichender Prozess.
Der ist aber schon länger. Absolut. Da möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Also ich kann mich daran erinnern, vor 10, 12 Jahren schon über Zahlen gesprochen wurden, die im Dunkeln gehalten wurden. Das ist okay, da sagte man, man vermutet damals in England 10, 15 Millionen, 1000, Entschuldigung, Tote. Ach, in Deutschland haben wir wahrscheinlich auch, so 10, 15, Alexander, und da mehr wurde nicht gesagt. Mhm. Wenn dann bei Corona, das war dann so wie ein Knall, weißt du, hörst du so ein kleines, aber wenn ein großer Knall ist, erschreckst du dich.
Ja.
Und man versucht heute, glaube ich, diesen großen Knall, das hatten wir bei Corona. Oh Gott, das ist ja alles nur plakativ. was redet der da? Nicht der, das waren aber Viren. Das heißt, eine Vire hat ja kein Wirt. Eine Vire entwickelt sich in die Richtung, dass sie ihren Wirt leben lässt. Das heißt, so dumm sich das jetzt anhört, es wird positiv. Eine Bakterie hat diesen Mechanismus nicht, dass sie dich schützen will. Die braucht dich nicht. Und durch Corona ist es dann sogar noch schlimmer geworden. Danach. Ja, nicht so plakativ reden. Dieses Problem mit diesen multiresistenten Keimen, das haben wir doch schon viel länger. Und es ist auch viel schlimmer als Corona. Definitiv. Nicht, wenn wir zum Beispiel nehmen, wir haben 17,5 Millionen Operationen in Deutschland. Das müsste so ungefähr stimmen. 3,5 Millionen Operationen gelungen, Patient tot, übertrieben. Nein, 3,5 Millionen Patienten fangen sich durch die OP einen Keim, einen pathogenen Keim und haben dann Schwierigkeiten. 600.000 von diesen 3,5 Millionen, ein Freund von mir, hatte beim Tennis sich einen Sehnenriss geholt, der wurde kurz operiert, war eigentlich ein kleiner Eingriff. Ja, den haben sie einen halben Fuß abgenommen. Der hatte sich einen pathogenen Keim. Der hat sich dann in Knochen eingenistet. Da kamst du nicht mehr ran. Der ist froh, dass er überlebt hat. Durch den Keim. So, das heißt, von diesen 3,5 Millionen, die sich einen Keim fangen, wo es dann Komplikationen gibt, davon sind 600.000 mit Amputation, sind nicht mehr mobil. Also die haben wirklich schwerwiegende Folgen. Bräuchten wir gar nicht. Das kriegen wir alles hin. Um ganz kurz nochmal, ich versuche das mal so ein bisschen, ich bin aber nicht so streng medizinisch wie Herr Beck. Wir haben eigentlich vier klassische Antibiotikas. Ist das richtig? Ja, sagt man. Dann haben wir ein fünftes Not, sagen wir mal, Notantibiotikum. So, um das mal ein bisschen verständlich zu machen. Das Hauptproblem aus meiner Sicht war, das können wir nicht mehr gut machen, du gehst zum Arzt, ach ja, das ist ein Breitbandantibiotikum, das gebe ich dir mal. Wichtig wäre gewesen, auch in Krankenhäusern festzustellen, welchen Keim hat er denn überhaupt? Welches Antibiotika? Denn wenn ich das falsche Antibiotikum verschreibe, werden die Keime, die du dann hast, resistent meistens. Dann werden sie erst resistent. Und wir haben so viele Keime heute, die AMD, also die resistent sind, das kriegst du nicht mehr in den Griff, das ist so. Jetzt kommt es, du hast, für den Notfall hat man das berühmte fünfte. Mhm. Wenn man ein bisschen im Internet recherchiert, wird man Folgendes feststellen. Man hat kürzlich jemand, der, es geht ja meistens über die Lunge oft, der hatte dann also Keime, die kriegst du nicht mehr platt. Dann haben sie ihm das berühmte fünfte, dann hat man Folgendes gemacht, das kann man recherchieren. Man hat ihm die Lunge rausgenommen, weil das fünfte sehr oft toxisch ist für die Leber.
Korrekt.
Dann hat man die Lunge rausgenommen, weil man sich zu Folgendem entschieden hat. Wir nehmen ihm die Lunge raus, kommt an die Herz-Lungen-Maschine und baden die Lunge, das haltet sich jetzt mal, das ist wirklich so, baden die Lunge in flüssigem Antibiotikum, pumpen sie voll. Das haben die dann, ich kann es nicht sagen, halbe Stunde, Stunde. Dann haben sie die Lunge sozusagen aerosolmäßig gespült. Dann haben sie ihm die Lunge eingesetzt, das hat der Mann ist heute gesund und das Risiko einer Lungenentnahme, dann Antibiotika, sie wieder einzusetzen, also wie eine Transplantation, Das war geringer, als wenn sie ihm das Antibiotikum direkt gegeben haben. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Glauben. Das kann man alles recherchieren. Das sind also keine Gräuelgeschichten, die ich hier erzähle. Das ist Fakt, nicht? Aber das Problem, das kriegen wir auch heute, glaube ich, noch nicht gelöst, weil die Ärzte unter Zeitdruck arbeiten. Die haben gar nicht die Zeit, einen Patienten, der ins Krankenhaus zu kommen, erstmal zu gucken, hat er Keime? Frage 1. Wenn ja, welchen Keim? Das ist das Problem.
Herr Bermann, das wären tatsächlich jetzt auch meine Fragen gewesen. Warum ist Hygiene dann alleine nicht ausreichend beispielsweise? Und warum sind selbst Routine-Eingriffe dann so riskant?
Es ist jetzt auch wieder ein anderer Freund von mir, hatte einen Motorradunfall und den hat eine Titanplatte unten in den Fuß gekriegt. Die ist ja eigentlich, kommt die ja hygienisch, sagen wir, also die kommt keimfrei rein. Aber irgendwo am Handschuh, jeder von uns hat ja Keime auf der Haut. Wenn dein Immunsystem in Ordnung ist, ist es ja kein Problem. Aber dann ist ein Arzt, der ist wirklich toll oder irgendjemand anders da im OP-Team, der kratzt sich hier am Kopf. Dann ist der Handschuh verdorben. So, jetzt kommt der an die Wunde, dann hast du Keime drin. Und das ist tatsächlich so. 3,5 Millionen Leute, Patienten, nicht Leute, holen sich einen Keim durch eine OP. Und das könnten wir auch vermeiden, ist eigentlich ganz einfach. Da brauche ich kein Antibiotika. Nee. Bevor ich eine Wunde zunähe, wir haben unheimlich viele MVZs, die hatten, kommt drauf an, was man macht. Knie-OP war ja nun, also neue Kniegelenke reinzubekommen, hatten viele Probleme, die haben das auf null gesenkt. Weißt du, was die machen? Bevor sie zunähen, nehmen sie unser Plasmagerät und strahlen über die Wunde. Wir berühren ja die Wunde nicht mehr mit unserem Gerät. Gehen darüber und töten praktisch jedes Bakterium, was eingedrungen ist. Töten sie ab. Dann nähen sie zu. Und jetzt kommt's, und dann gehen sie nochmal drüber, weil wir einen Wundbeschleunigung, also eine Heilungsbeschleunigung haben. Wenn ich praktisch jede Wunde, bevor ich sie zunähe, mit Plasma abstrahle, möchte ich mal behaupten, das ist schon fast sehr impertinent, was ich sage. Aber dann liegen wir fast auf null, würde ich sagen.
Herr Perban, sehr schön, dass Sie das an dieser Stelle ansprechen. Darf ich das ein ganz kleines Stück zurückstellen? Ich wollte nämlich noch mal ganz kurz... Achso,
Entschuldigung.
Nein, alles gut. Ich wollte nämlich ganz gerne dahin kommen, weil das, was Viromed macht, das, was Sie machen, ist tatsächlich revolutionär. Aber lassen Sie uns gerne vorher noch einmal ganz kurz klären, wie funktionieren, Alex, Antibiotika jetzt? Und was macht denn Viromed tatsächlich anders?
Antibiotika wirken letztendlich immer auf die Vermehrung von Bakterien negativ ein, indem sie Bakterien Zellwände nicht mehr richtig bilden.
Und sie sind pharmazeutisch.
Genau, das ist rein pharmazeutisch. Die Welt denkt im Bereich der Hygiene auch fast ausschließlich pharmazeutisch oder chemisch.
Vielleicht kannst du uns ROS und RNS-Mechanismen
genau, ein bisschen erklären. Genau, und jetzt komme ich auf das Thema. Wir brauchen, um genau diesen Problematiken Herr zu werden, also strukturellen Hygieneproblematiken und Resistenzproblematiken und aber auch den entsprechenden Infektionsproblematiken im Krankenhaus, also nicht nur bei OP, sondern auch beim Verbandswechsel, beim Legen von Kathetern und so weiter und so fort. Ja. Das ist eine riesen Bandbreite, auch in der Pflege. Müssen wir den strukturellen Bruch jetzt mal denken aus der pharmazeutischen Chemie in die Physik. Und genau das tun wir hier bei der Firma Viromed. Wir zerlegen Umgebungsluft mittels einer speziellen Quelle in reaktive Einzelbestandteile. Das heißt, wir haben einen rein physikalischen Wirkmechanismus. Was passiert? Die Quelle, da können wir später nochmal drauf eingehen, ist batteriebetrieben, zerlegt Luft in reaktive Bestandteile. Was sind das für Bestandteile? Wir haben zum einen Singulettsauerstoff, wir haben Peroxynitrit, wir haben H2O2, wir haben ganz viele verschiedene Dinge. Ich will das gar nicht so kompliziert machen. Grundsätzlich nennt man das ROS, Reactive Oxygen Species, und RNS, Reactive Nitrogen Species. Also reaktiv kann man sich schon mal merken, dass sie, die wollen also reagieren, ja, kommen aus der Umgebungsluft und können quasi mit unserer Technologie berührungslos auf die Applikationsfläche, egal was es ist, angewendet werden. Das kann eine Wunde sein, das kann eine chronische Wunde sein, das kann ein Katheter sein, das können aber auch Oberflächen sein im Krankenhaus. Alles ist möglich. Es kann auch intraoperativ eingesetzt werden. Grundsätzlich geht es darum, dass diese reaktiven Bestandteile, dieser Mix aus diesen Stickstoff- und Sauerstoff-reaktiven Bestandteilen direkt auf Keime wirkt. Und zwar nicht wie ein Antibiotikum erst nach der Vermehrung irgendwo einen Effekt macht, sondern das ist ein physikochemischer Sturm, der Bakterienkolonien sturmreif schießt.
Das heißt, die haben gar keine Chance.
Die haben gar keine Chance, Resistenz auszubilden, weil diese reaktiven Bestandteile sich Wasserstoffatome zum Beispiel aus der Zellwand klauen. Das ist wie ein Schrotschuss. Da kann sich kein Bakterium gegen wehren. Proteine werden denaturiert. Da werden richtig Löcher reingeschossen. Es reagiert aber auch mit dem Wundmilieu beispielsweise. Es reagiert mit dem Wundmilieu, in dem reaktive Bestandteile auf Wasser treffen. die dann in Wasserstoffperoxid umgewandelt werden, was wir auch aus der Wundheilung kennen. Früher wurden Wunden mit Wasserstoffperoxid gespült. Warum? Weil das zum einen antipathogen wirkt, aber auch das Wundmilieu steuert für die Regeneration, das heißt die Reepithelisierung und das Bauen von Stützstrukturen wie Kollagen, Elastin.
Die, aber ein bisschen radikal.
Genau, bisschen radikal. Die Stickstoffmoleküle sind auch zellkommunikative Mechanismen. Das heißt, da werden Zellen eingeladen. Das nennt man Zellmigration, ne? Dass eine Wunde sich wieder schließt. Es wird auch gleichzeitig vasodilatorisch, das heißt gefäßerweiternd, dass ich Nährstoffe, Sauerstoff direkt, also Blutversorgung in diese Wunde auch gut reinkriege. Das heißt, alles quasi optimal eingestellt wird, um den Heilungsprozess massiv zu beschleunigen. Das heißt, ich habe zum einen eine massive antipathogene Wirkung gegen Bakterien, gegen Viren und auch gegen Pilze.
Was heißt, das Salz zerstört schlichtweg alles?
Es zerstört schlichtweg
nicht alles. Es triggert die Zellen, die gesunden wiederum.
Genau,
wir sagen in Kurzform, wir triggern die Zellen dadurch, dass sie besser durchblutet werden. Mhm. Und dadurch haben wir diesen schnellen Wundverschluss. Das heißt, die gesunden Zellen, die werden noch getriggert.
Genau, sogenannte Eustress, positiver
genau,
Stress.
Positiven Stress.
Weil der große Unterschied zwischen einer Bakterienzelle, einer Pilzzelle und einem Virus, da komme ich gleich noch zu, ist etwas separat zu betrachten, haben keinerlei Mechanismen, diesen oxidativen Stress abzufangen. Unsere Zellen haben Mechanismen, die diesen massiven Stress ganz einfach abfedern können. Da gibt es Enzymsysteme für. Ne, man sagt so, vielleicht hast du es mal gehört, freie Radikale werden abgefangen.
Ja.
So. Genau dafür ist unser Körper in der Lage, oder dazu ist unser Körper in der Lage. Das sind also auch Prozesse, die der Körper auch kennt, die allerdings Bakterien und Pilze nicht haben und dem nichts entgegensetzen können. Das sind auch Prozesse, die laufen so schnell ab. Deswegen sage ich, das ist ein wirkliches Sturmreifschießen. Das ist Dauerfeuer auf die können gar nicht mehr reagieren.
Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ein Chirurg möchte operieren und er geht dann quasi mit dem Gerät, mit eurem Gerät, schwebt da so ein bisschen über die Wunde, genau. 1 Zentimeter Entfernung.
Richtig.
Geht einen bestimmten Bereich ab und ihr sagt, danach ist das menschliche Gewebe in keinster Weise belastet, aber alles, was da nicht hingehört, ist tot.
Richtig. Völlig korrekt.
Im Gegenteil. Wir haben den berühmten Professor Kofler.
Ja.
Der ist jetzt ja gerade Präsident geworden
von der Dermatochirurgischen Gesellschaft.
Und ja. Der hat ein MVZ mit 8 Operationssälen. Also das gibt es bei mir gar nicht mehr, dass ich zunähe, sagt der Herr Perban, und ich vorher mit Plasma drüber gehe. Nicht nur wegen dem schnellen Wundverschluss, wir kriegen jetzt übrigens einen Irrenfallbericht. Die Wunde selber, das Verwachsen des Untergewebes, das geht 2 bis 3 Mal schneller, das ist keine Mutation. Die Wunde ist sowas, die heilt so fest zu im Untergewebe, dass es nichts Vergleichbares gibt. Wir kriegen jetzt eine ganz irre Fallstudie. Da ist eine 3 cm tiefe Wunde. Da musste er eine Transplantation machen. Die ist nach 3 Wochen, sagt, oh, das habe ich noch nie gesehen, bis auf 0, also auf Hauthöhe, zugewachsen, sagt er, so fest. So. Und man sieht auch übrigens kaum eine Narbe. Das kommt, ist immer noch so ein kleiner ästhetischer Effekt, der auch noch kommt. Also, ja. Ich versuche es immer so. Alexander ist in dem Bereich, haben wir ihn, unser bester Mitarbeiter. Aber er ist eher sehr, sehr fachlich. Das brauchen wir ja auch. Und ich sage mir immer, man muss aber auch, selbst wenn du mit Ärzten reden, komm ich nicht mit Studien nur. Die sind ihnen zu fachlich. Die sagen, Herr Perman, haben Sie bitte ein Fallbeispiel? Rechte Seite, das Ergebnis, dann Mitteleffekt und das Endergebnis. Und dann sagt er, kenne ich nicht, kann eigentlich nicht sein, ich probiere es. Ja. Und wir haben tatsächlich, und das ist das Erstaunliche, wir haben eine 100%ig positive Rückmeldung. Viele sagen, es ist sowas von irre, auch bei meinen Patienten stehe ich da. Herr Perman, wir stehen so gut da, es riecht nicht mehr. Die Schmerzen gehen sehr schnell weg. Man wird ein bisschen heilig beim Patienten. Als Arzt habe ich manchmal ein bisschen Frust, sagen viele Dermatologen. Man denkt so, was habe ich die letzten 10 Jahre verkehrt gemacht?
Ja, ich verstehe.
Das haben Sie oft.
Jetzt habe ich auch eine kritische Frage dazu. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist.
Muss sein.
Ja, ich frage mich halt eben, wenn das alles so logisch klingt und für mich klingt das unglaublich revolutionär. Warum ist das noch kein medizinischer Standard?
Das ist die Hauptfrage, die ich beantworten möchte.
Ja.
Ich habe 2004 angefangen. Ich habe dann 2006 die ersten Geräte verkauft. Da hat noch keiner Plasmageräte verkauft. Ich hatte manchmal dann später das Gefühl, was ist los? Es ist doch eine tolle Geschichte. Wir haben eine Lobby in Deutschland. Deutschland ist wohl das lobbyverseuchteste Land der Welt. Das ist einfach. Das meine ich gar nicht mal böse. Und schauen Sie sich an, in Deutschland gibt es 800 verschiedene Wundauflagen. Dann gibt es Wundauflagen, die werden von der GBA bezahlt. Und da gibt es gar keine Studien drüber. Die sollten rausfliegen, dann werden sie wieder verlängert. Dreimal hintereinander werden Produkte, die überhaupt keine Wirkung zeigen, werden verlängert. Produkte, wo es dann Studien gibt, die kommen aber in den GBA-Katalog nicht rein. Ich will jetzt aber, weiß Gott, die GBA nicht angreifen. Es gab eine sehr mächtige Lobby, die sehr viel Geld damit verdient. Wollen wir es doch hier auch ganz offen ansprechen. Heute ist es nicht mehr so schlimm. Sie müssen sich vorstellen, eine Wunde wird chronisch. Kennen Sie Statistiken der AOK und allem?
Nein.
Eine chronische Wunde im Druckwundenbereich, die Cubitus zum Beispiel, liegt im Schnitt bei 7.500 Euro im Jahr. Was die kostet ist. Jetzt nehmen Sie sich das Verbandsmaterial dazu und die ganzen, ich sage mal lächerlich, Silbercremes und was da reinkommt. Dann nehmen Sie in den Bereich diabetischen Fuß. Da liegen wir bei 12.000 bis 14.000 im Jahr. Ein Schelm, der Böses denkt, nicht? Eine chronische Wunde bringt richtig Geld. Nicht? Es gibt jede Menge verbindete Studien, multizentrische Studien. Es gibt über 100 Studien beim Kaltplasma. Und alle sagen das Gleiche, alle. Es hat keine Nebenwirkung. Bei chronischen Wunden liegt der Wundverschluss normalerweise, auch bei schlechter Durchblutung, bei 86% innerhalb von 6 Wochen. Bei 10 Wochen liegen wir über 90% chronische Wunden, die wir schließen.
Die
und nie, trotzdem ist es noch kein
sonst,
Standard.
Die sonst nie zugegangen
sind, ganz bald. Das ist durch viele verschiedene, ob in Österreich, in Deutschland, in Japan. Die ganzen Studien zeigen das Gleiche auf.
Das heißt, wir haben eine Menge belastbarer Studien, die eingesehen werden können.
Und dann heißt es beim GBA, wir brauchen aber noch eine Studie, eine unabhängige. Ich kann es verstehen, wir müssen Patienten schützen. Aber Plasma in den letzten 10 Jahren, über 100 Studien weltweit. Und alle, vor allen Dingen alle unten, keine Nebenwirkung. Es kommt mal, ich glaube bei 1 auf 100, eine leichte Allergie, eine Rötung, die nach 3-4 Minuten weggeht.
Leichtes Erythem.
Ja, das kommt mal vor. Aber man kann eigentlich sagen, also die Firma Viromed hat circa 1000 Arztpraxen. Die haben einen Erfolg, die sagen, Herr Perlmann, ich verzichte auf vieles, aber nicht mehr auf Plasma.
Verstehe ich. Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, gibt es vielleicht Budgethürden? Ist ein solches Gerät teuer?
Das Gerät ist nicht teuer. Im Gegenteil. Also wir sind in die Richtung gegangen. Wollen wir mal sagen, ich bin finanziell ein bisschen unabhängig. Und mir ging es immer und gesagt, Leute, wir wollen uns hier nicht dick verdienen. Am Anfang kosteten die Geräte, es gibt heute noch Geräte, kosten 20.000 Euro, fasse ich mich vom Kopf. Ich glaube, unser Gerät liegt, ich weiß es gar nicht, bei 1.800 Euro.
1.890 Euro. Ich kenne natürlich einige Kliniken und kann sagen, dass Investitionen getätigt werden, die liegen in ganz, ganz anderen Sphären.
Richtig, ganz genau.
60.000, 80.000, 200.000, je nachdem, was man so macht. Also 1.800 Euro ist ein geradezu
Kliniken sind nicht das Problem, muss ich
lächerlicher
sagen.
Lächerlicher Betrag.
Die Kliniken in gesamtdeutschen Klinikum ist Plasma mittlerweile Standard, weil die haben eine Fallpauschale. Die sind ja froh, wenn ein Patient früher geht. Weil die haben eine Fallpauschale und irgendwann rechnet sich der Patient nicht. Hm. Wenn er dann noch von der Intensivstation nicht richtig gelagert worden ist, einen Dekubitus entwickelt hat und bleibt dann länger liegen. Die Ärzte sind das, sind auch nicht mehr das Problem. Privatpatienten hatten eine Abrechnungsziffer, aber die gesetzlichen Kassen nicht. Die Privaten müssen also ein bisschen gucken auch. Hm. Die sind ein bisschen innovativer. Und da wurde schon lange bezahlt. In den gesetzlichen Kassen ist es so, wenn Sie einen Antrag stellen, das muss man heute dazu sagen, kriegen Sie jede Behandlung genehmigt, der Arzt. Und wir haben auch schon Kassen, gesetzliche, die bei uns die Geräte kaufen und den Ärzten dann geben. Sagen, bitte, wir haben hier einen Patienten, der laut Akte ein Jahr chronisch, der kostet uns 10.000. Wir stellen Ihnen das Gerät zur Verfügung, Herr Doktor, behandeln Sie bitte mit Plasma. Also wir haben tatsächlich Kassen, die jetzt schon bei uns die Geräte kaufen.
Der Wind dreht sich also.
Der dreht sich gewaltig. Aber um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, es war durch die Lobby, Und ich sage das hier, das können Sie ruhig von mir in den Zeitungen schreiben. Durch die Lobby war es so, dass man möglichst uns in die Esoterik-Ecke vor 10 Jahren geschickt hat. Heute weiß jeder, dass es der neue Goldstandard ist. Das ist bewiesen. Aber man versucht halt noch möglichst lange, wissen Sie, wenn Sie ein Produkt haben und Sie kriegen mit, das ist in Amerika mal lange gewesen, das macht mein Produkt kaputt. Dann gibt man Amerika erstmal Geld aus, dass man Gericht später verliert, dass man sein Produkt noch mal schnell 2-3 Jahre verdient, bis dann Schluss ist. Nein, in vielen Bereichen ist es ist nicht nur der Goldstandard. Kaltes Plasma in der Wundheilung und in der Prävention ist die Zukunft. Da gibt es nichts, wo Sie gegenhalten können.
Jetzt frage ich mal mit meinem laienhaften Verständnis des Ganzen. Gerne. Ich verstehe das jetzt eben so, dass durch Ihre Geräte eben auf Oberflächen Pilze, Viren, das finde ich halt auch das Beeindruckende daran, Viren und Bakterien abgetötet werden.
Richtig.
Jetzt ist meine Frage...
Viren noch schneller.
Ja, und genau da will ich hin, weil wir haben ja eine Corona-Pandemie hinter uns.
Ja.
Da wäre meine Frage, durch diese physikalische Abtötung hätte es vielleicht anders laufen können.
Wir haben vielen Menschen das Leben gerettet, Viromet. Es gab Ärzte, also Kliniken, die über den Ethikrat bei Patienten, die auf der Kippe standen,
ja,
die alle schon unter Beatmung standen, also künstliche Beatmung, die wurden dann mit über einen Ethikantrag Genehmigung in der Klinik, das dürfen die Ärzte, wenn ein Patient dann tatsächlich der Verdacht ist oder die Annahme, dass er übergeht, in den nächsten Tagen versterben könnte, oder dann kann ein Arzt entscheiden, auch ein Produkt einzusetzen, was noch keine Zertifizierung hat. Das ist wie mit dem Medikament, was noch keine Zulassung hat. Ja. Wenn davon ausgegangen, dass das Risiko höher ist, dass sie versterben, dann darf ein Arzt erlaubt das Heilmittelgesetz in Eigenverantwortung unter Dokumentation, strengster Dokumentation, das anwendet. Und das haben viele Kliniken getan. Das ist nachweislich so. Das hat der Charité, das haben andere getan. Es wurde auch darüber geschrieben kurzfristig, was für einen enormen Erfolg wir hatten. Die Rechtsabteilungen der Kliniken haben das dann gestoppt, haben gesagt, ja, wir wissen, dass es funktioniert. Sensationell, wir holen Leute, die seit 15 Tagen beatmet sind, legen wir 4 Tage später von der Intensivstation runter. Aber was schreiben wir denn in der Öffentlichkeit? Wir wissen doch nicht, was für ein Mix das ist. Jetzt in der Beatmung bei uns, ja? Nicht in der Wunde. Wir wissen nicht, was genau für eine Dosis, ganz genau, welches therapeutische Fenster haben wir. Und da ist ja Viromet, um das mal vorzugreifen, seit 2,5 Jahren mit der MAH, mit dem HZI in Braunschweig, haben wir ein therapeutisches Fenster heute erstellt. Aber man muss halt verstehen, das hörte sich dann wie ein Wunder an. Wir haben geholfen, die wurden dann 2-3 Minuten mit Plasma im Trachealbereich beatmet. Wir haben alles zerstört, da ging es um Viren, die brauchen wir nur inaktivieren, das geht sehr schnell. Dann kann man zwar noch einen PCR-Test zum Beispiel machen, aber sie können sich nicht mehr vermehren, nicht mehr reproduzieren, dringen auch nicht mehr in eine andere Zelle ein. Nur sie müssen ja, wenn sie etwas veröffentlichen, gerade dann renommierte Kliniken, dann mussten sie wissen, was ist denn das? Der Bonbon schmeckt da, was ist es für ein Geschmack? Ja? Um es jetzt mal plakativ zu machen. Was machen wir mit dem Patienten? Ist das therapeutische Fenster? Hätte es sein können, sagt dann Professor X, wenn wir jetzt aber aus Versehen 3-mal so lange gemacht hätten, wäre der Patient dann gleich verstorben. Also man muss die wissenschaftlichen Grundlagen muss man erbringen. Das ist sehr aufwendig. Aber da dieses so revolutionär ist, was wir tun, haben wir die besten Institute der Welt. Hannover macht, die MAH macht die meisten Lungentransplantationen auf der Welt. Das HZI für Infektionen, da müssen wir nicht drüber reden. In Braunschweig ist das Nonplusultra. Und wir haben natürlich das große Glück, dass die das erkannt haben und gesagt, okay, Perman, wir wollen diese Studien machen, wir wollen, dass die ganze Welt davon was hat, aber du gibst uns die Anerkennung und du machst das Wirtschaftliche.
Ja, verstehe.
Und dann hat das funktioniert.
Ist dem etwas hinzuzufügen auf der physikalischen Ebene, speziell jetzt die Corona-Zeit, finde ich ein hochspannendes Thema, wenn ich höre, dass ein Produkt mit Plasma, muss ich mir Plasma vorstellen? Das ist eine Form von Gas.
Das ist eine Art ionisiertes Gas. Es ist nicht sichtbar.
Ja.
Weil wir zerlegen ja, wie schon vorhin gesagt, über eine spezielle strombetriebene Plasmaquelle die Umgebungsluft in reaktive Bestandteile.
Ist also Plasma ein eigener Aggregatzustand?
Das ist der vierte Aggregatzustand.
Genau. Aber das Schöne ist, es verbleibt nichts. Das ist nur eine kurze Halbwertbarkeit. Also müssen Sie sich das so vorstellen, Sie haben so ein elektronisches Nion, das trifft die Bakterie, zerschießt sie und damit löst es sich auch auf.
Genau.
Wir hinterlassen nichts.
Genau.
Wie Chemie, was dann durch die Leber läuft, durch die Niere ein Clearing hat. Genau. Nein, es ist nichts mehr da. Es ist teilweise nur Sekunden, dass sich so eine reaktive Spezie
wieder teilweise wechselt. Mikrosekunden. Ja. Also das, was da vorne rauskommt aus der Quelle, das hat eine, dieser Mix hat eine Lebensdauer von teilweise unter einer Mikrosekunde. Das ist dann der Singulettsauerstoff. Aber halt eben auch bis zu einigen Sekunden, dass dann... Ne, bis zu einigen Sekunden.
Es bleibt nichts zurück.
Ne? Das ist weg.
Deswegen, eigentlich ist es Bio, sage ich immer.
Das ist sogar mehr als Bio.
Ja.
Ja? Also wir sind rückstandslos. Das heißt, da muss auch nichts, wir belasten auch den Patienten auch nicht systemisch. Wenn ich irgendwo oben ein Arzneimittel in den Patienten reinbringe oder irgendwie in die Blutbahn per Infusion, dann habe ich da letztendlich ein Produkt, also ein Pharmazeutikum in dem System, was da menschlich, was da verarbeitet wird, verstoffwechselt wird. Das muss dann über die Niere gehen,
über die Leber. Das verbleiben Rückstände.
Genau, ich habe Metaboliten, ich habe gar keine Metaboliten.
Ich habe gar nichts. Also spätestens nach ein paar Sekunden ist das alles verflogen. Es gibt diesen berühmten Begriff. Wissen Sie, wir reden von der Evolution, Bakterienevolution. Auch die Natur, also die Evolution, hat sich ja was angepasst. Und zwar dem Plasma. Ein Blitz, der einschlägt in dem Umfeld, gibt es keine Bakterien mehr. Mhm. Ein Blitz erzeugt ja ein Plasma.
Ist das vielleicht auch für gewisse Hauterkrankungen interessant?
Unbedingt.
Unbedingt.
Zum Beispiel ein Hautpilz. Einfach berührungslos abstrahlen, 2 bis 3 Behandlungen, das Thema ist durch.
Periale Dermatitis. 100% wirksam.
Genau, das heißt, wir reden beim Kaltplasma nicht nur über diese, wie eben gerade schon gesagt, über die antipathogene Komponente, sondern wir reden auch über eine regenerative Komponente. Und diese regenerative Komponente, die teilt sich ein bisschen auf. Natürlich in, wenn ich eine Wunde habe, Regeneration, Zellmigration, Kollagen, Elastinaufbau, Wundverschluss. Aber auch in den Bereichen, wo im Bereich Stoffwechsel was passiert.
Ja.
Entzündungsmodulation, das heißt, so, gerade jetzt, wenn wir über Rosacea sprechen oder über perorale Dermatitis, das ist ja ein entzündlicher Prozess. Das heißt, da wird die Entzündung runtergefahren. Das heißt, da gehen die Rötungen zurück. Deswegen geht auch der Schmerz zurück, ne, weil das ein Entzündungsmodulator ist.
Wie muss ich mir das als Laie jetzt vorstellen? Also jemand hat eine Hauterkrankung, eine Pilzinfektion und ihr würdet dann mit eurem Gerät darüber gehen, ihr würdet quasi die Fläche behandeln. Wie oft passiert so etwas und ist das immer noch dasselbe Gerät für 1.800 Euro?
Es ist immer noch dasselbe Gerät und grundsätzlich, da fahre ich jetzt nochmal ein paar Sekunden zurück, grundsätzlich ist alles, was man mit Kaltplasma behandeln kann, oder alle Kaltplasma-Indikationen kommen entweder A aus Pathogenbesiedlung, das heißt Bakterien, Pilze, Viren, Wunde, das heißt Verletzung. Das kann sein, dass es eine Wunde ist, das kann sein, dass es auch eine hinzugefügte Wunde ist. Ich nehme das Gerät mal in die Hand. Das ist genau dieses Gerät.
Ja.
Und wir waren gerade beim Thema Wunde stehen geblieben. Das kann eine Akutwunde sein, das kann eine chronische Wunde sein, das kann aber auch eine Wunde sein, zum Beispiel durch einen fraktionierten Laser oder durch ein radiofrequenzassistiertes Microneedling. Das heißt, alles, was mit Wunde zu tun hat, also Hautläsion, Hautbesiedlung durch Pathogene oder eine Hautreaktion, die sein kann, Entzündung, wo ich mit Kaltplasma die Entzündungsreaktion modulieren. Und
zwar Parameter runterfahren.
Und das System ist extrem einfach. Ich sage dazu immer soldatensicher. Das hat eine Play- und eine Pause-Taste und hat 2 Pfeiltasten. Das war's. Und ein Display. Und ich kann hier dann sagen, Play, Plasma Start. Man hört mal kurz das Piepen. Und dann läuft es.
Und danach ist quasi alles tot.
Genau. Ich kann das ja mal näher.
Ich brauche die Wunde nicht.
Ich kann es mal näher an das Mikrofon ranhalten. Dann hört man das Plasma. Und zwar stellen die Hörer jetzt fest, das ist ein gepulstes Plasma. Das heißt, die Quelle wird gepulst, das heißt zeitgesteuert, angesteuert. Und das war's.
Man muss in der Wirtschaft immer darauf achten, wir sind besser als die Konkurrenz, Mitbewerber. Dieses Gerät ist jeder Quelle weit überlegen. Die Quellen, die wir auf dem Markt kennen, sind vor 10 Jahren entwickelt. Das ist Hightech von, müssen wir sagen, von einem Weltkonzern, die 20 Milliarden Umsatz machen. Wir übernehmen jetzt die Patente auch ganz stolz. Das ist eine ganz andere Liga.
Aber warum hört man denn davon so wenig? Oder warum hört man davon gar
nicht? Doch, die Ärzte mittlerweile, ja.
Ich muss sagen, als ich mit Alex telefoniert habe, und das war eher ein freundschaftliches Gespräch, wo ich dann gefragt habe, ey, was machst du jetzt? Wir haben uns jetzt eine Weile nicht gehört. Und dann hat der Alex mir das alles erzählt. Ich stand bei mir in der Küche und ich war einfach nur baff. Ich habe gesagt, kannst du mir das irgendwie nochmal erzählen? Ich muss das zusammenfassen, ich muss das aufnehmen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass mein Sohn unfassbar technikbegeistert ist. Und als er mir das erzählt hat, ich gebe zu, ich habe die Hälfte verstanden, die andere Hälfte nicht. Ich musste immer wieder sagen, Alex, kannst du das jetzt nochmal für, ich sage immer, für den DAU, für den dümmst anzunehmenden User.
Habe ich es geschafft?
Der ist gut, der ist gut.
Habe ich es geschafft?
Du hast es.
Man muss was da nochmal einwerfen. Genau. Ich habe mal 21 die TheraPlasma gekauft. Ich war lange im Geschäft.
Ja.
Ich habe mit Geräten gearbeitet, die Kilos gewogen haben und sah dann das erste Handgerät. Tolle Leute kamen mal ursprünglich aus dem Max-Planck-Institut. Die Entwicklung, da haben tolle Leute im Team gearbeitet, geleitet von Professor Morfield. Ist ein Genie in der Plasmaphysik. Und dann hat man das irgendwann, eine andere Firma hat das Gerät entwickelt, 500 Gramm. Man muss es aber noch auf die Wunde aufdrücken. Ich habe die übernommen für viel Geld, weil ich lernen wollte. Die haben 10 Geräte im Jahr verkauft. 10. Dann haben wir das übernommen, das Marketing und alles. Und dann habe ich sehr viel Geld ausgegeben, nicht für die Ärzte. Ich habe mir die Welt genommen, Zeitschriften, und das bitte jetzt nicht als arrogant sehen, aber wo dann gewisse Leute, Bildungsniveau, liest ja nicht jeder die Frankfurter, die Süddeutsche, und habe da erstmal über Plasma geschrieben, über Wunden. Ich habe das erstmal an den Mann gebracht. Ich habe heute Ärzte noch die Sachen, Mensch, Herr Perlmann, ich habe Ihr Gerät gekauft, ich habe 3, 4 Patienten, die haben mir die Ohren vollgeheult. Ich soll mal Plasma mit Ihnen machen.
Ja.
Gute Privatpatienten. Und so haben wir uns die erste Tür geöffnet. Wir haben es erstmal in den Markt publiziert. Was ist das und was geht's hier? Und das hatte vorher niemand gemacht und das war sehr mutig. Kaufmännische Sachen, viele dumm. Aber ich habe dann erstmal selber ganze Seiten mir geholt und habe über Plasma geschrieben, gar nicht so über unser Gerät. Sondern was gibt es da für innovative Geschichten, die dem Markt vorenthalten werden?
Ich habe noch eine persönliche Frage, die ich eigentlich gar nicht so geplant habe, die sich jetzt spontan ergibt. Ich weiß, dass Sie eigentlich nie wieder etwas tun müssten. Schon lange nicht. Was treibt Sie denn an? Was ist denn wirklich die Motivation hinter dieser gesamten Sache? Weil Geld ist es nicht.
Ich hatte das Glück, oft im Leben etwas zu finden, was erst später kam. Ich habe vieles auch im technischen Bereich, IT-Bereich entwickelt, ganz früh. Also ich war auch noch jemand, der noch Turbo Pascal programmieren konnte. Und ich habe immer etwas gebaut, viel Geld verdient. Ich habe auch ein Unternehmen mal gegründet. Das hat dann im ersten Jahr schon über 1 Milliarde Umsatz gemacht.
Ja.
Aber es hat mich nicht fasziniert. Sagen wir mal so, ich habe ein Edeka gebaut. Aber wenn der Edeka toll stand, habe ich die Lust verloren, wenn ich hätte an die Kasse gehen müssen und Umsatz. Hat mich nie interessiert. Das finde ich ätzend, hatte ich. Aber Plasma habe ich 2004 entdeckt. Sie finden mit mir und Herrn Drosten schon was über Bakterien und Viren. 2006. Und da hat man mich dann auch so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gedrückt. Und wohl, man hat das dann korrigiert, weil Herr Drosten auch sagt, ich habe nichts Negatives über Herrn Perwand gesagt und seine Maschine, medizinisch hervorragend. Aber das hat mich fasziniert. Meine Frau hat vor ein paar Jahren mit mir geschimpft und sagte, ich will die Summe nicht nennen. Wir hatten X auf der Bank. Du hast hohen zweistelligen Betrag runtergenommen. Wofür in deinem Alter? Es hat mich immer fasziniert zu sehen, selber Wunden, die sie nicht zukriegten, die gerochen haben. Da gehen sie zweimal mit Plasma drüber. Der Patient hat kaum noch Schmerzen. Es hat nicht mehr gerochen. Und dann Herr Dr. Kuwert, jemand, den ich sehr schätze, der sehr innovativ damit arbeitet, der sagte, die Patienten, wirklich, die wollten nicht mehr kommen. Und dann stehe ich auf dem Flur, will einen Patienten reinholen. Da kommt ein Patient, den ich mit Plasma bearbeitet habe. Oh. Und dann ruft er, Herr Doktor, meine Wunde geht zu, können Sie doch mal Plasma bei mir machen? Und das motiviert mich. Oder auch jetzt mit der Lunge zu sehen, das Mut, nicht das Geld. Wir sind eine AG. Und viele sagen immer, ich wäre nicht freundlich zu meinen Aktionären, das ist Blödsinn. Alles, was ich tue, geht ja für den Aktionär letztendlich. Aber ich mache es nicht für den Aktionär. Mittlerweile finde ich toll, was ich da sehe. Mhm. Also ich finde, dass auch die Ärzte sind eigentlich sehr gute Menschen. Die meisten Ärzte gehen nicht nur ums Geld, das denken immer viele Patienten. Nein, die wollen ihren Patienten noch helfen. Und da zu sehen, wie mir auch ein Arzt plötzlich sagt, ach, sagt er, Herr Perlmann, Sie müssen mal sehen, wie glücklich meine Patienten sind. Eine Wunde kann unangenehm riechen. Ja. Nach der zweiten Behandlung ist in der Regel der Geruch weg. Und ich selber, ich bin ja so ein Frankenstein, also ich habe 9-mal Corona gehabt. Dann gehe ich, merke es dann an den Halsschmerzen. Ich war ja auch manchmal im TV. Wir hatten ja als, ich habe mich ja darüber nicht aufgeregt, ich habe gesagt, okay, eine Impfung ist wichtig. Ich bin für die Impfung übrigens gewesen. Aber die zweite, dritte einfach unkontrolliert zu machen, dass, wenn Sie sich impfen lassen, oder du, entschuldige, dann werden Sie bei der Zweitimpfung immer einen Titerwert bestimmen, ob es überhaupt notwendig ist. Und wenn ich Corona hatte und eine Impfung, dann habe ich ein Immunsystem, mein eigenes, das ist so granatenmäßig. Also da wurde zumindest aus meiner Sicht übertrieben. Und ich merkte das dann immer an den Halsschmerzen. Dann habe ich im Eigenversuch, das darf ich, an meiner großen Kiste, habe ich Plasma geatmet. Und dann ist in der Regel so, die Halsschmerzen waren nach 20 Minuten schon weg.
Und retroperspektivisch nicht nur aus Ihrer Sicht wurde damals übertrieben, das weiß man heute.
Ja, es wurde in der... Ich schütze die Leute immer. Mhm. Ich sage mal, sowas gab es ja noch nicht.
Ja.
Auch ein Herrn Spanöl, der schimpfen Sie auf ihn, ich weiß nicht, ob es zu Recht ist. Der war bei einer Situation, wo er die Bilder aus Amerika hatte. Kühlcontainer auf der Straße. Das war, als der Virus noch sehr hochaggressiv war und viele Menschen in die Mortalität gebracht hat. Danach hat er, das wusste keiner, wir haben viele Tote gehabt. Da plötzlich von heute auf morgen sehe ich Bilder in Amerika, wie Menschen in einem Container gelagert werden, weil ich die Toten nicht unterbringe. Ich glaube, für einen Politiker, der dann auch Angst hat, dass es hierher kommt, dass es hier genauso schlimm wird, da hätten sie ihn den Kopf abgerissen. Keiner wusste doch, keiner von den heutigen Politikern, Gesundheitsleuten, war mit so etwas je konfrontiert worden. Man hörte von der spanischen Grippe, wie viele Millionen Tote. Das ist dann im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob Sie, ich, du, ob jemand anders gehandelt hätte. Hinterher draufzuhauen, das können wir alle. Nein, Fehler aus meiner Sicht. Wichtig war die Impfung, die war wichtig. Gerade für ältere Menschen, Patienten mit einem schlechten Immunsystem. Nein, es war wichtig. Aber die zweite und dritte Impfung einfach mal so loszutreten, da hätte man, wie bei jeder anderen Impfung, wir haben ja, weiß ich nicht, wie viele Impfungen gibt es, die empfohlen werden? 7, 8, 9. Es wird, bevor Sie eine Nachimpfung kriegen, ein Titerwert bestimmt. Und das haben wir ja bei Stern TV auch deutlich gemacht. Nicht, wenn jemand geimpft ist oder wie der Titerwert hochgeht. Ne, habe ich 200, 300, habe ich 600, 700, dann ist mein Immunsystem vorhanden. Habe ich eins von 2000. Nach der Impfung hatten wir ja Leute, wir haben ja Titer genommen, die hatten 3000. Oder die Corona hatten und nicht oder nur einmal geimpft waren. Da kann ich nicht einfach die zweite, dritte Spritze hinterherhauen. Nicht für die breite Masse.
Ja, verstehe.
Das ist aber nur mein Denken. Das ist jetzt hier nicht, Hilfe Leute, da ist, ich bin hier ein Verschwörungstheoretiker.
Zum Thema Kapitalmarkt hätte ich auch ein paar Fragen.
Ja, gerne.
Würde ich aber zurückstellen, sondern ich hätte vorher noch eine Frage an den Alexander Beck. Und immer wieder unter Verweis darauf, dass ich das nur laienhaft beschreiben kann. Also so Oberflächen werden desinfiziert, da findet also viel statt. Aber Viren und Bakterien wirken ja nicht nur an der Oberfläche. Wie ist da die Zukunftsvision von Viromed? Wie muss ich mir das vorstellen?
Viren? Also grundsätzlich reden wir mit unseren falsch. Technologien ja zunächst über das Thema Hautoberfläche.
Ja.
Das ist VeroCap. Das ist unsere Technologie Nummer 1, die ist auch verfügbar. Und die andere Technologie, da reden wir über das Thema Kaltplasmatherapie im Lungen- und Trachealbereich.
Ja.
In den Atemwegen. Das heißt, da nehmen oder holen wir auch schon letztendlich einen großen Teil ab. Für Infektionen oder Pathogenbesiedlungen in Wunden. Auch nach wie vor eine gut zugängliche Oberfläche. im Körper selbst, also wenn wir da irgendwo eine Sepsis haben, wird es schwierig, weil dann haben wir die Pathogenen, also entweder Pilze oder Viren oder Bakterien in der Blutbahn. Die sind da aber auch irgendwie hingekommen. Ja? Das heißt, da kann man, denke ich, präventiv mit der richtigen Therapie so eine Sepsis auch verhindern, weil eine Sepsis passiert nur dann, wenn wir vorher eine große Infektion gehabt haben, die dann zu einer Superinfektion führt und so genau. weiter und so fort. Also ich denke, meines Erachtens haben wir die richtigen Werkzeuge, um die Problematik einer steigenden Antibiotikaresistenz sehr, sehr gut abzufedern.
Ja.
Sowohl strukturell im Bereich Hygiene, im Bereich Krankenhaus, da würden wir dann über Raumluftentkeimung sprechen.
Wir haben 6000 Geräte draußen, das weiß gar keiner.
Aber halt eben auch in der Therapie, das heißt Oberfläche, Wunde und Lunge. Ich denke, da haben wir
etwas für unsere nächste Folge. Da geht es halt mehr um das Thema Krankenhaus.
Ach, das Thema ist breit. Ich habe gestern, um das nochmal vielleicht zum Abschluss, ich habe wieder mit Frau Professor Schlefo. Wir sind ja schon eigentlich fertig. Aber es gibt immer noch eine Zusatzversicherung. Wir haben es mit Wissenschaftlern, mit Renommierten zu tun. Wir machen jetzt die letzte Geschichte tatsächlich im Saarland an lebenden Lungen. Und dann geht's auch los. Das ist noch eine Zusatzversicherung. So ist das nun mal am lebenden Gewebe. Und die redet gar nicht mehr über das, was wir jetzt tun. Für die ist das durch. Wir werden auf die Intensivstation kommen. Das ist sicher. Wir holen uns jetzt noch, sagen wir mal, den TÜV-Stempel. Wir haben es so weit, dass wir vom Bundeskraftfahrtamt die Genehmigung haben. Aber sie müssen dann immer noch zum TÜV, kriegen eine Marke drauf und dann dürfen sie fahren. Ich sage das mal so lapidar. Frau Schlefo kriegt mit mir gar nicht mehr drüber. Die redet schon über Viren, weil Viren sind einfacher. Die kann ich einfach inaktivieren, das geht ganz schnell. Aber die redet schon über Influenza.
Das heißt, für sie ist das so selbstverständlich?
Ja, nein, die redet schon über Viren.
Ja, okay.
Das ist jetzt für sie durch. Ich kann hier aus Compliance-Gründen, weil wir eine AG sind, darf ich hier nicht alles sagen. Mhm. Wir sind auch rechtlich eingeschränkt, die Verträge, die wir haben. Aber die ist schon dabei, sagt sie, man spricht ja gar nicht mehr über die vielen Toten bei Influenza. Die sterben irgendwann an eine Lungenentzündung oder eine Superinfektion. Die ist aber durch eine Influenza ausgelöst.
Genau. Mhm.
Und Frau Schlefogt und auch andere Leute, Professoren, die reden schon über nur, ich bin ja hingekommen wegen der WAP, auf den Intensivstationen. Das interessiert sie gar nicht. Die sagt, Herr Perwand, ich möchte doch, klar, die Patienten, die es haben, möchten wir helfen. Aber ich möchte doch als Ärztin, ich bin Forscherin und Ärztin am Patienten, ich möchte doch verhindern, dass das kriegt. Und das können wir machen mit ihrem.
Wäre meine Frage auch gewesen, ist denn Kaltplasma, ich glaube, Kaltplasma haben wir heute ein ganzes Stück näher gebracht, ist denn Kaltplasma dann tatsächlich eine Erweiterung oder ein Ersatz für bisherige Therapien?
Ich würde Antibiotika. Sowohl das eine als auch das andere. Wir reden, das sind, in der Medizin reden wir, viele Menschen neigen dazu, immer entweder oder zu sagen, das eine oder das andere. In der Medizin reden wir nicht über singuläre Container, wir reden über eine therapeutische Bandbreite, die im Bereich von vernetzten Therapien so konfiguriert wird, wie es für die Therapie des Patienten am besten geeignet ist. Und da bin ich ein großer Fan einfach von einer möglichst großen therapeutischen Bandbreite. Wir brauchen systemische Antibiotika. Wir brauchen auch tatsächlich wieder so ein bisschen vielleicht auch ein Plädoyer an die Arzneimittelunternehmen, weil wir haben tatsächlich keine großen Forschenden mehr. Die meisten Antibiotika Anwärter, die jetzt kommen, die kommen von kleineren Biotech-Unternehmen.
Es hat sich nicht mehr gerechnet.
Es rechnet sich nicht mehr, weil diese Antibiotika werden ja entwickelt und haben ja letztendlich einen kleinen Zettel dran, bitte nicht zu oft einsetzen. Das heißt, da lohnt sich es für einen Hersteller jetzt nicht unbedingt, sehr viel Geld in die Forschung zu investieren, um so eine neue Antibiotika-Klasse zu bilden. Oder zu erforschen und auf den Markt zu bringen, weil die Umsatzsituation, die da irgendwo winkt, eine sehr, sehr überschaubare ist. Nichtsdestotrotz sollten wir es als Menschheit irgendwie schon drauf haben, zu sagen, wir müssen unser eigenes Überleben sichern. Und es kann nicht nur alles an den Euros oder an den Dollars liegen. Das heißt,
und die mächtigen Pharmakonzerne.
Richtig, also, genau. Wir müssen es schaffen.
Es gibt da so ein Beispiel, was ich noch kurz nenne. Also wir haben einen hier in Hamburg, habe ich guten Kontakt, damit ich immer auch am Markt bin. Da sagte mir ein Arzt, der macht das begleitend sehr oft, nicht? Und da gibt es dann Antibiotika, was auch wirkt, das braucht dann aber. und dann gleichzeitig in der Wunde mit Plasma, sagt er, enorme Wirkung. Dann habe ich aber mit einem MVZ gesprochen, hier in Schleswig-Holstein, in Kiel und Neumünster. Und dann, der war begeistert vom Wundverschluss. Den hatten wir dann auch noch mal zwischendurch getroffen. Und dann habe ich wieder mit ihm telefoniert. Und dann sagte er mir, ach Herr Perlmann, der Wundverschluss ist für uns schon normal. Wissen Sie, was mich begeistert, Herr Perlmann? Wir geben kein Antibiotika meistens mehr. Wir können den Wundverschluss erreichen und auch schneller mit Ihrem Plasma, ohne dass ich eine Begleittherapie, also eine Antibiose, also Antibiotika dazu gebe. Und das finden wir viel spannender. Mhm. Also ich habe da tatsächlich von den Ärzten diese beiden Aussagen. Mhm. Und das ist das Interessante. Man kann und muss es als Begleittherapie sehen, vor allen Dingen, wenn ich das Ganze schon im Körper habe. Das heißt, ich muss auch in die Blutbahn rein. Aber wir haben auch Bereiche, wo der Biofilm, also die Keime auf der Wunde sind. Und da reicht tatsächlich dann, brauche ich kein Antibiotika verschreiben, es reicht tatsächlich, kaltes Plasma auf die Wunde zu bringen. Und das ist sowohl auch ab.
Genau. Weil es dann nicht systemisch wird. Ne? Wenn ich das sofort lokal begrenzen kann, diesen Keimherd, dann brauche ich keine systemische Antibiose, weil das gar nicht so weit kommt.
Ja. Wie viel Prozent der Viren, Bakterien und Pilze tötet denn Kaltplasma?
Alle. Also es gibt eine ganz, ganz tolle aktuelle Studie vom Professor Ehricht. Leibniz-Institut, genau. Und jener mit dem Who is Who der Krankenhauskeime. 21 Stück an der Zahl.
Einmal Gramm positiv hat er genommen, genau. Und 10
Gramm negative, genau.
Wobei der positive ja der böse ist.
Genau, also grundsätzlich, es gibt verschiedene Bakterienstämme, verschiedene Bakterienarten. Es gibt einige Bakterien, die haben eine sehr, sehr dicke Zellwand, eine sehr mehrschichtige, die ist sehr, 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 sehr widerstandsfähig. Dann gibt es Bakterien, die haben eine dünnere Zellmembran. Mhm.
Viren, die Zuckerhaut, sage ich immer eigentlich.
Bei Viren kann man sagen, Viren sind ja keine Zellen, Viren sind prinzipiell genomische Informationen, entweder verpackt in einer Proteinhülle mit einigen entsprechenden Bindungsstellen, und da bricht Kaltplasma einfach die Antenne ab. Einfach kann man es sagen.
Ja, okay. Es war perfekt. Ja.
Absolut beeindruckend. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne kurz übergehen zum Thema Kapitalmarkt.
Oh ja.
Da hatten Sie zugesagt, Herr Perlmann, dass ich Ihnen da auch Fragen stellen darf. Vorbehaltlich sage ich an dieser Stelle natürlich keine Anlagenberatung.
Naja, es ist so, als ich bin Vorstand dieses Unternehmens und wir dürfen immer nur das sagen, was der Markt weiß. Wir haben ja oft mit Kleinanlegern zu tun, die meinen, denen gehört unser Unternehmen.
Ja.
Ne, wir sollen gegen Gesetze verstoßen. Ich habe Verträge mit der MAH, ich darf über Sachen, werde ich verklagt. Dann kann ich meine Studien verlieren. Wir haben NDAs mit einem Großkonzern, haben wir ja gemeldet. Wir reden seit 3 Monaten mit einem Top-Konzern weltweit. Ich würde schon gern was sagen, damit die Anleger sich freuen. Es wäre aber ein Pushing. Da würde es knallen wahrscheinlich. Aber dann nehmen die mich auseinander. Dann musst du eine Konditionalstrafe. Dann ziehen die sich aus den Verhandlungen zurück. Und dann gibt es Kleinanleger, sagen wir, der Perlmann macht eine schlechte IR. Ich würde gerne andere, ich darf nicht. Weil wir wir arbeiten in der Medizin. Wir sind kein Vertriebsunternehmen nur noch. Wir haben Verträge laufen. Wir haben Verträge mit der MAH, da schütteln die Anwälte die Köpfe. So hart sind die. Und ich bin gebunden durch die Compliance am Kapitalmarkt. Aber was noch viel schlimmer ist, wir haben Verträge mit Konzernen, mit Universitäten. Da habe ich mich dran zu halten.
Das habe ich vollkommen verstanden.
Habe ich an die Kette gelegt.
Habe ich volles Verständnis für, Herr Perlmann. Okay. Die Frage wäre, die Aktie ist relativ volatil. Das Handelsvolumen ist überschaubar.
Nein. Auch jetzt gleich sofort ein Einspruch. In dem Small-Cap-Bereich sind wir zurzeit die Nummer 1 fast in Deutschland. Es gibt kaum einen Small-Cap mit solch einer Liquidität. Wir legen sehr, sehr häufig jetzt über 100.000, 200 und neulich auch 350.000. Das ist für einen Small-Cap. Ist das enorm gut geworden. Aber wir sind leider in Deutschland. Ich sage wirklich, leider in Deutschland.
Wie wäre es woanders?
Die Forschung hier ist gut. Deutschland ist immer gut. Manchmal sind uns welche voraus. Wir holen ein in der Medizin, weil die Grundlagenforschung ist wichtig. Und das kann Deutschland wie kein anderes Land der Welt. Aber in Deutschland haben wir nicht, das liegt vielleicht dann doch an uns, wir haben uns nicht die Mühe gegeben, es so breit zu treten. Wir fahren sehr stark. Im Ausland werden wir beobachtet. Das, was wir machen, macht zurzeit niemand auf der Welt. Wir schließen auch eine wissenschaftliche Lücke mit den Studien, die wir haben, die viel besser sind, als der Markt weiß. Aber es ist so ein typisches deutsches Phänomen. Nicht in Amerika gibt es ja, das hatte ich jetzt gerade gelesen, um die 2.500 Startups, die über 1 Milliarde wert sind. In Deutschland undenkbar. Hier gibt es 30, glaube ich, sind es jetzt, die dann so Modedinger teilen, also nicht alle. 4, 5 sind aus meiner Sicht toll. Der Rest macht irgendeine tolle Modegeschichte. Nvidia, die KI, tralala. Ja, die werden nie was erreichen, sind 1 Milliarde wert.
Wie schaut es denn eigentlich mit dem Free Float aus? Wie viele freie Aktien gibt es eigentlich?
Was bezeichne ich als frei? Ich hatte neulich einen Artikel gelesen, irgendwie bei einer Abstimmung könnte man sehen, was ich noch an Aktien habe. Habe ich nur wieder gelächelt, das sind wieder diese ganz Schlauen. Ich stimme so ab, was ich brauche. Ich muss ja nicht alle Chips aufs Spielfeld werfen. Der Free Flow ist, wir haben tatsächlich 2, 3 interessante Leute, große, wo ich auch unterschrieben habe, dass ich den Namen nicht nenne. Sonst, ich hätte es gern genannt, dann hätte die Börse gejubelt. Wenn wir alle Aktien, die draußen sind, dann sind es aus meiner Rechnung irgendwo 21 Millionen Aktien haben wir, ne? 200. Mhm. Ich bin noch über der Schwelle, dass ich mit dem Hammer draufhauen kann. Ich glaube, ich habe 50,2 wir zusammen. Wir sind eine Familie. Wenn Sie das alles als Free Flow sehen, dann könnten wir sagen, es sind rund 11 Millionen Aktien auf dem Markt. Aber es wird davon, ich schätze mal, ich weiß von 5 Millionen Aktien, die werden niemals in den Markt geworfen. Aber sicherlich, ich glaube, wenn jetzt diese Studien, die dann in einem wirklich ganz tollen Journal veröffentlicht wird, wenn die raus sind, dann wird es schon, wird einiges sich auch aus dem Ausland bewegen, die warten drauf. Diese Studien, wo dann auch jeder schimpft, Perwand hat doch gesagt, die kommen im August letzten Jahres. Wir haben es mit der Wissenschaft zu tun. Mhm. Und wir haben festgestellt als Betrieb, als Unternehmen, dass wir die abgetreten haben, die akademische Anerkennung. Und dann habe ich selber schon gemerkt, dann sagt Hannover, wir haben ja die Ergebnisse. Wir haben eine Datenlage, die ist toll. Bitte noch mal kontrollieren.
Ja, ja, ich verstehe.
Und jetzt kommt aber was anderes. Weil die ja nur auf ihre Wissenschaft aus sind, auf ihr Renommee und nicht auf unser Geld achten, ist es tatsächlich passiert gewesen, dass sie gesagt haben, die Versuche sind alle toll, die Daten sind, haben wir nicht mit gerechnet. Wir holen uns jetzt aber noch 2 Masteranden, 2 Doktoranden. Die sollen das alles nochmal von vorne anfangen. Hm. Nicht die gleichen Leute, wir machen den Versuch nochmal. Ja. Und das dauert dann 3 Monate nochmal. Da haben wir keinen Einfluss drauf gehabt, dadurch hat sich's verzögert. Aber wir sind jetzt durch und ich kann jetzt, das sage ich jetzt hier mal, ich habe es ja gestern, wir haben eine Datenlage, die ist sensationell. Und das wird jetzt im Saarland hoffentlich bestätigt. Und dann sind wir auch so weit, dass wir es anwenden können am Patienten.
Ja, Herr Perwand, Herr Beck, vielleicht noch abschließend eine letzte Frage. Wir nähern uns langsam dem Ende.
Ihre Frage war aber noch nicht auf die Kapitalmarkt. Welche Frage haben Sie?
Doch, die war.
Das die ist beantwortet.
Ich hätte noch gefragt, was ist das höchste Risiko? Aber das wollte ich.
Das darf ich, das wäre unseriös. Wissen Sie, wir beobachten Meteoriten im Weltall. Vielleicht übersehen wir einen, der schlägt es ein. Das hat Frau Slefog immer zu mir gesagt. Es ist Wissenschaft, Herr Perwand, ich bin positiv, das sagte sie letztes Jahr, sagt sie, wenn Sie mal von mir den Anruf kriegen, dass ich, und die ist eine Skeptik, kennt nur Schwarz und Weiß, leider, die kennt nichts dazwischen, wenn ich mal anrufe und Ihnen sage, Herr Perwand, ich habe ein Lächeln im Gesicht, das ist der Tag, wo Sie wissen, es funktioniert, es kann nichts mehr dazwischen kommen, es ist sicher, es ist wirksam. Sie hatte mich vor einigen Monaten angerufen, Ende des Jahres, und sagt, Herr Perwand, ich habe so ein Lächeln im Gesicht. Und es macht mich interessiert nicht, und das sage ich Ihnen, das verstehen Sie nicht, mich interessiert nicht, dass ich meine Aktie verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Es gibt Spitzenleute, die sagen, die muss über 20, 30 gehen. Es interessiert mich, und ich sage es bewusst so vulgär, ein Scheißdreck. Mhm. Ich möchte es am Patienten haben. Und ich verstehe nicht, wenn welche ihr Geld verdoppeln und dann weinen, weil es nächsten Monat nicht wieder. Wir sind etwas, wir haben 2,5 Jahre geforscht und wir kriegen jetzt die Ernte. So, und mich interessiert sie nicht. Und viele verstehen auch nicht, warum ich Aktien verkaufe. Herrgott, wir haben bis heute hier kein Darlehen. Ich habe Darlehen gegeben. Dann gibt es Leute, die sagen, das muss er doch mal erzählen, wie viel Zinsen er nimmt. Ich liebe mein Unternehmen, ich nehme Zinsen, die würden Sie bei keiner Bank so tief kriegen. Weil mir geht es um den Erfolg des Unternehmens, dass wir das Auto auf die Straße bekommen. Vernünftig wie ein Porsche und nicht wie ein Golf, obwohl das auch ein schönes Auto ist. Ich möchte, dass dieses Pulmoplas weltweit Patienten hilft. Und in meinem Alter, wissen Sie, ich sage mal, der Sarg hat keine Regale, auch wenn es keiner glaubt. Ich habe als junger Mann so viel Erfolg gehabt. Ich habe diese Autos, die heute welche gern fahren, die würde ich nicht mehr fahren. Und ich bin seit 43 Jahren verheiratet, verliebt und ist so wirklich. Und ich möchte es auf der Straße haben. Ich brauche das Geld, was ich jetzt wieder, auch jetzt habe, das brauche ich doch gar nicht mehr.
Herr Perbernd, ich glaube Ihnen nicht nur wegen dessen, was Sie gesagt haben, sondern weil Sie tatsächlich richtig mit Skin in the Game sind. Und das überzeugt mich
dann schon immer.
Das ist meine abschließende letzte Frage.
Ich bin nicht aktionärsfeindlich. Nur es interessiert mich nicht.
Ja,
wir wollen das Auto auf die Straße kriegen.
Ja, das kommt tatsächlich auch rüber. Meine Frage an Sie beide, gerne nacheinander. Sind wir denn quasi bereit für die Zeit nach Antibiotika? Sind wir ready?
Wir haben alle Werkzeuge, die wir brauchen. Mehr sage ich nicht.
Wir haben eine Zeit, das Antibiotika, es geht, die Spirale,
ja,
ist in der Mathematik, sagt Ralf Erich, Professor Dr. Ralf Erich. Uwe, es geht nicht darum, dass wir verlieren. Wir sind nur an einem Standpunkt, wo jetzt erstmal kommt. Jetzt kommt die Mathematik, sagt der Uwe. Es gibt ja einen berühmten Ausdruck, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Das sind die resistenten Keime. Es geht, in 2-3 Jahren werden wir erst spüren, jetzt reden wir drüber, in 2-3 Jahren werden wir das Ausmaß, was übrigens in Ostblock ehemaligen sehr ist, TBC, knallt da durch die Decke, spricht hier kein Mensch drüber. Können Sie nichts mehr machen. Das Ausmaß dieser resistenten Keime, die werden sich richtig in 2-3 Jahren bemerkbar machen.
Vielen herzlichen Dank. Das war unsere erste Folge.
War toll.
Vielen Dank.
Dankeschön. Das war unsere erste Folge des Viromed Podcast. In der nächsten Folge werden wir uns damit beschäftigen, was in Krankenhäusern los ist, was multiresistente Keime dort anrichten und wie man sich tatsächlich dagegen schützen kann. Entsprechend bitte den Kanal sehr gerne abonnieren und die Glocke anmachen, damit nichts verpasst wird. Vielen herzlichen Dank.